Herzlich willkommen in der aktuellen Episode des Fahrtensprechers. Ich habe gerade einen raschen Fahrgastabwurf am Flughafen Zürich vollzogen. 35 Leute, die bis Sonntag irgendwie nach Malta fahren, in einem schulischen Rahmen. Und befinde mich jetzt auf der Fahrt Richtung Schaffhausen, denn auf der Leerfahrt, da fahre ich gern die schöne Strecke durch den Schwarzwald, insbesondere heute. Ein sonniger Herbsttag, da wird es wunderschön aussehen. Und da diese Strecke auch von der Distanz deutlich kürzer ist als über die Autobahn, ist der zeitliche Mehraufwand echt überschaubar. Also lasst jetzt mal 20 Minuten Unterschied sein, mehr ist es nicht. Ja, was gibt es Neues? Zunächst mal gibt es etwas Neues in dem Haus, in dem ich wohne. Irgendwie hatte wohl die Hausverwaltung die Spendierhosen an und hat uns nicht nur eine neue Eingangstüre spendiert, sondern bei der Gelegenheit auch gleich neue Klingelknöpfe. Und diese Klingelknöpfe, die triggern meinen inneren Monk ganz, ganz kräftig. Ich wohne in einem Haus mit 44 Wohnungen, 4 im Erdgeschoss und dann je 8 auf den 5 Etagen darüber. Die liegen durch so einen Außengang verbunden nebeneinander, die Eingangstüren. Und die Wohnungen haben Nummern vom System her, so wie Hotelzimmer auch nummeriert werden. Also sprich, die erste Ziffer ist das spiegelt das Stockwerk wider und dann hast du dann eben danach noch eine Ziffer von 1 bis 8 in unserem Fall. Das heißt, 44 Wohnungen, deren Nummerierungsraum sich zwischen 01 und 58 bewegt. Und auf dem alten Klingelbrett, da haben die was ganz Logisches gemacht, nämlich sie haben die Klingeln genauso angeordnet, wie die Wohnungen im Haus angeordnet sind. Was ist demjenigen, der schon mal wusste, wo die Wohnung liegt, die er besuchen möchte, schon mal leicht machte, die passende Klingel zu finden? Und was es demjenigen, der geklingelt hat, ohne zu wissen, wo er dann hin muss, auch leicht gemacht hat, sich im Haus zu orientieren? Das ist jetzt nicht mehr so. Das neue Klingelbrett besteht aus 12 Gruppen, A4 Klingelknöpfen, die jeweils übereinander angeordnet sind und die dann eben irgendwie auf dem ganzen Klingelbrett verteilt sind. Also man kommt durch kurzes Nachrechnen auch schon zu dem Schluss, es handelt sich dann um 48 Klingelknöpfe. 4 werden also nicht benötigt, das ist ja soweit so gut. Und jetzt haben die aber die Wohnungsnummern vollkommen random. Da ist keinerlei sinnvolle Reihenfolge in irgendeine Richtung da auf diese Knöpfe verteilt. Und sogar die 4 unbenutzten Klingelknöpfe sind nicht irgendwo in einem Block, sondern die verteilen sich eben auf 4 einzelne Spots in dem gesamten Klingelbrett. Welcher Mensch tut sowas? Und damit auch wirklich jeder Besucher mitbekommt, dass das hier absolutes Chaos ist, haben sie dann auf die Klingeln nicht nur die Namen draufgeschrieben, sondern davor auch noch die Wohnungsnummern. Also selbst ein völlig unbedarfter besuchender Mensch, der sieht also, dass das hier Kraut und Rüben darstellt. Und noch ein schönes kleines Zusatzdetail. Geliefert wurde dieses Klingelbrett und da war dann auf jedem Klingelknopf, wo das Namensschild hingehört, irgendwie das rote Logo des Herstellers der ganzen Anlage. Und diese Papierchen haben sie nicht rausgenommen, sondern haben die Namensschildchen einfach oben drüber gesteckt, was tagsüber überhaupt kein Problem ist. Wenn aber es draußen dunkel wird und dann die Hintergrundbeleuchtung der Klingeltaster angeht, dann kann man eigentlich keinen der Namen mehr vernünftig lesen, weil da eben groß und fett in der Mitte dieses prominente Firmenlogo durchscheint. Also das wurde, glaube ich, von jemandem installiert, der sehr schnell mit seiner Arbeit fertig werden wollte. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und nicht, dass ich jetzt in allen Lebenslagen ein überdurchschnittlich ordentlicher Mensch wäre, aber sowas macht mich wirklich wuschig. Das ist ganz, ganz, ja. Aber eigentlich erzähle ich euch ja in diesem Podcast überwiegend über meine beruflichen Erlebnisse. Da ist zum Beispiel eine Ausflugsfahrt nach Luzern zu erwähnen. Wir hatten eine kleine Gruppe ägyptischer Geschäftsleute, die ein Seminar bei einem unserer Stammkunden gebucht hatten, zu Gast, und die wollten eben an einem ihrer freien Tage am Wochenende nach Luzern. Und so holte ich sie dann eben an jenem Sonntagmorgen zu ihrer Wunschzeit am Hotel ab, und wir fuhren dann über die Schweizer Grenze. Ich setzte sie in Luzern an einer Reisebus-Aussteigestelle im Zentrum ab und fuhr dann raus an den Parkplatz am Lido, der also gerade bei so einem mehrstündigen Aufenthalt also dann doch deutlich preiswerter ist als der hinterm Bahnhof. Hinterm Bahnhof kostet es, glaube ich, wenn ich die App richtig verstanden habe, 12 Franken die Stunde aktuell, und wenn du 6 Stunden dann da bist, ist schon Geld, ne? Am Lido parkst du für 5 pro Stunde natürlich. Bin dann selber auch ein bisschen in der Stadt gewesen, also mit dem Linienbus dann reingefahren, ein bisschen rumspaziert, und es waren wirklich sehr, sehr viele Touristengruppen da, und wenn man jetzt einfach nur vom Teint der Menschen ausgehen wollen würde, die man da überwiegend in der Innenstadt gesehen hat, dann könnte man zu dem Schluss gekommen sein, dass es sich bei Luzern um eine Stadt in Asien handelt. Also es waren hauptsächlich Gruppen, die ich asiatisch lesen würde, zu Gast. Und naja, also meine Gäste, die hatten dann wohl Spaß. Und zur vereinbarten Zeit, 17 Uhr glaube ich, habe ich sie dann an der Stelle, an der sie auch vorher ausgestiegen waren, wieder eingesammelt. Und wir fuhren zurück Richtung Deutschland. Und dann kamen wir an die Grenze zwischen Basel und Weil am Rhein, also da, wo die Schweiz aufhört und die A5 beginnt. Und ein Herr vom deutschen Zoll kam auf mich zu und befragte mich also über meinen groben Reiseplan. Und normalerweise sind Kontrollen jetzt für mich im Reisebus auch damit dann fast meistens beendet. Spätestens, wenn ich denen sage, ist eine geschlossene Gruppe, die ich schon kenne, dann ist das meistens gut. Bei denen wollten sie es aber genauer wissen. Also nicht mal der Flixbus, der hinten dran kam, hat sie also davon abgebracht, hier bei uns mal alle Papiere durchzusehen. Und im Laufe dieser Kontrolle stellte sich dann heraus, es gibt ein Problem. Denn einer meiner Fahrgäste, der hatte wohl morgens seine Ausweispapiere im Hotel vergessen. Er hatte allerdings Fotos davon auf seinem Handy dabei, die er sich vermutlich gemacht hat hier für den Fall, dass irgendwas verloren geht oder keine Ahnung was. Und das war natürlich den beiden Zöllnern nicht recht. Und dann wechselten die in einen Modus, den ich bei deutschen Ordnungskräften schon häufiger wahrgenommen habe und den ich immer so ein bisschen lästig finde, dass er einem dann erstmal lang und breit erzählen, was jetzt alles an schlimmen Konsequenzen drohen kann und dass es ja nur von ihrer Großzügigkeit abhängt, wenn es dazu nicht kommt. Und es wurde mit allem Möglichen gedroht, und am Ende haben sie sich aber dann die Daten von dem Handyfoto abgeschrieben und haben die dann irgendwie in ihrem Computersystem anderweitig überprüft. In der Zeit mussten wir anderen natürlich warten. Und der zweite Zollmensch, der stand dann eben neben dem Bus und hat also mich dabei beobachtet, wie ich jetzt nicht auf den Gedanken komme, einfach weiterzufahren. Und der sah sich dann auch noch bemüßigt, mich auf ein Vergehen hinzuweisen. Also sie ist zwar nicht meine direkte Zuständigkeit, aber ich möchte Ihnen nur sagen, also ihre Umweltplakette, das geht ja so nicht. Also zum einen kann man das Kennzeichen kaum noch erkennen. Gut, zugegeben, da hat er einen Punkt gehabt. Zum anderen, die muss also zwingend in die Windschutzscheibe geklebt werden. Die darf nicht wie bei Ihnen auf der Einstiegstüre angebracht sein. Ja, weiß ich, hat allerdings bis jetzt noch niemanden gestört. Es ist nun tatsächlich so, dass gerade bei den 30-Sitzern, ich weiß nicht, ob es am Winkel liegt, in dem die Windschutzscheibe dort angebracht ist, es vergleichsweise häufig zu Steinschlagschäden kommt. Und deswegen haben wir irgendwann mal die Plaketten an andere Glasflächen geklebt, dass wir die nicht ständig immer mit ersetzen müssen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber ja, zugegebenermaßen, wenn das eine Ordnungswidrigkeit ist, dann riskiere ich natürlich einen Strafzettel, wenn das jemand ganz streng sieht. Und Der Herr vom Zoll trug allerdings dann ein bisschen dicker auf, hat er gemeint. Also ihnen geht es ja nichts an, aber die Landespolizei, die kann ihnen dann schon auch die Weiterfahrt untersagen. Ich meine, also entschuldigen Sie, aber das glaube ich jetzt dann doch beim besten Willen nicht. Viel mehr, als dass ich denselben Strafzettel riskiere wie irgendeiner, der ohne Umweltplakette in einer Umweltzone unterwegs ist. Das dürfte ja eigentlich nicht passieren. Also, dass da eine Weiterfahrt untersagt wird, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Zumal ich ja im Dialog mit der kontrollierenden Kraft ja mit dem Fahrzeugschein nachweisen könnte, dass also die Euro 6-Norm durchaus erfüllt wird. Also das habe ich mir jetzt dann doch nicht so ganz geglaubt. Und dann ist mir was eingefallen, nämlich als wir dieses Auto, meinen Stammbus damals neu zugelassen haben, da habe ich mir eine Umweltplakette besorgt, als ich das erste Mal gefahren bin, weil keine geklebt ist. Und später habe ich dann gesehen, dass wohl der das Auto zugelassen hatte, auch eine besorgt hatte. Die lag aber noch im Prüfbuch und war einfach nicht geklebt. Das heißt, wir hatten für diesen Bus tatsächlich eine überzählige, vollständig ausgefüllte Umweltplakette. Und da dachte ich mir, nachdem sich also der Herr vom Zoll doch wirklich sehr an meiner Umweltplakette zu stören scheint, tue ich ihm einen Gefallen. Und hab dann natürlich auch ein bisschen groß getan und meinte, so wissen Sie, es ist ja bei uns nicht wie bei armen Leuten. Selbstverständlich haben wir, wie jedes ordentliche Unternehmen, außer Ersatzsicherungen, einem Ersatzrad und Ersatzlampen auch eine Ersatzumweltplakette an Bord. Und natürlich klebe ich die selbstverständlich gerne dorthin, wo Sie glauben, dass die hingehört. Und das hat ihn dann so aus der Fassung gebracht, weil er damit wohl wirklich nicht gerechnet hat, ja wie denn auch, dass er dann tatsächlich zu lachen anfing. Und relativ zeitgleich kam dann auch der andere wieder zurück und hat also festgestellt, dass soweit mit der Einreise meines Fahrgastes alles in Ordnung war und hat aber nochmal eindringlich darauf hingewiesen, dass es also nur seiner Großzügigkeit zu verdanken ist, dass da jetzt nicht noch irgendwelche Sanktionen hinterherkommen. Ja, herzlichen Dank, haben wir jetzt auch begriffen. Ja, ansonsten hatte ich noch eine andere Gruppe, ein Musikverein aus der Ortenau, der also seinen Vereinsausflug gemacht hat. Die habe ich eingesammelt und ins südliche Elsass gebracht. Genauer gesagt nach Ungersheim, wo sich ein Freilichtmuseum befindet. Das haben sie sich ein paar Stunden angeschaut und danach hatten sie noch eine Sektprobe auf der deutschen Seite bei einer Sektkellerei in Breisach. Das war auch wieder so eine nette, unkomplizierte Gruppe an diesem Freilichtmuseum. Da bin ich also wirklich selten. Also ich glaube, das war jetzt erst das zweite Mal in 20 Jahren Busführerschein, dass ich da hingekommen bin. Und wem laufe ich dort über den Weg? Einem Kollegen, der bei einem anderen Ortenauer Busunternehmen fährt, der früher bei uns aushilfsweise Fahrten gemacht hat und mit dem ich zusammen auch schon mal hier die Schwedentour zum Beispiel oder was Norwegen gemacht habe. Und der eigentlich auch mal zwischendurch aufgehört hatte mit Busfahren und jetzt wohl aber doch wieder so ein paar Fahrten macht. Und also auch er kommt wohl seltenst an dieses Freilichtmuseum und es war also dann ein schöner Zufall, dass man sich da getroffen hat. Man hatte sich ja dann doch das eine oder andere auch zu erzählen und so ging die Wartezeit dort vergleichsweise schnell vorbei. Am Abend, da habe ich mich dann noch in Kehl mit einem guten Freund getroffen. Und zwar hat ein alteingesessenes Lokal wieder eröffnet, macht jetzt italienische Küche und wird betrieben von Menschen, die vor Jahren schon mal ein anderes italienisches Lokal in Kehl betrieben hatten und dann aber ein paar Jahre irgendwo anders eine Gaststätte hatten, jetzt wieder zurückgekommen sind und weil es da früher bei denen immer so gut war, wollten wir das mal ausprobieren, ob es immer noch so gut ist und ja, ist es. Also wir hatten wirklich sehr köstliches Essen. Alles ganz hervorragend und frisch und so zubereitet. Also das Einzige, was den Abend zu einem eingeschränkten Genuss gemacht hat, die Gaststätte ist nicht sehr, sehr groß. Und wir hatten also quasi so einen kleinen Zwei-Personen-Tisch im Nebenraum und der Rest des Nebenraums, ungefähr 30 Personen, ja, vielleicht sogar 35, das war die italienische Großfamilie der Wirtsleute, die wohl die Neueröffnung mit ihren Leuten zusammen gefeiert haben. Und es gibt ja so das ein oder andere Gerücht darüber, was die Lautstärke italienischer Gruppen in Gaststätten angeht. Das kann ich euch jetzt bestätigen. Die treffen, so wie man sie landläufig hört, nicht zu. Die Wahrheit ist bedeutend schlimmer. Also das war ein Geräuschpegel, das war enorm, möchte ich mal sagen. Das Essen war wirklich trotzdem lecker. Den Digestif hat uns die Wirtin dann von sich aus spendiert, so als kleine Entschuldigung für die Lautstärke. Und kommt doch mal wieder, wenn es ein bisschen ruhiger bei uns zugeht. Also da haben mir dann am Ende des Abends dann schon so ein bisschen die Ohren geklingelt. Das war olala. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben, weil, wie gesagt, es war gar köstlich. Und deswegen nenne ich auch gerne den Namen der Lokalität. Es handelt sich hier um das Storchennest in Kehl-Sundheim. Ja, ansonsten hatte ich auch noch eine relativ seltsame Tagesfahrt. Also zum einen mal war es eine sehr kleine Gruppe von nur 4 Personen. Das Ganze wurde also dann mit einem Kleinbus absolviert, einem Vito genauer gesagt. Es handelte sich hierbei um 4 taiwanesische Geschäftsleute. Das war wohl so ein bisschen die Vorhut einer etwas größeren Seminargruppe, die irgendwie zum Wochenende hin unseren Stammkunden besuchen wollte. Und die wollten eben so ein bisschen bespaßt werden. Zum einen buchten sie im Vorfeld eine Stadtführung durch Baden-Baden, also mit einer professionellen Gästeführerin von dort. Und danach hatte ich den etwas vagen Auftrag, ihnen irgendwie die schönen Dinge des Schwarzwaldes zu zeigen, im Rahmen eben von so und so viel Stunden Gesamtreisezeit, dass die eben tagsüber so ein bisschen unterhalten sind. Um 9 Uhr wollten die am Hotel abgefahren sein in Offenburg. Ich war dann paar Minuten früher schon dort und die kamen auch rechtzeitig raus und dann waren wir 9:05 schon abfahrbereit und dann guckte ich mir nochmal diese Buchungsbestätigung der Gästeführerin an und stellte fest, die erwartet die Gäste erst um 10. Naja, dann bin ich halt von Offenburg über die Landstraße oder die Bundesstraße nach Baden-Baden gefahren, denn hätte ich die Autobahn genommen, dann wären wir da mindestens 20 Minuten zu früh angekommen. Das ist ja auch niemandem geholfen. So kamen wir dann erst 9:50 in der Nähe des Treffpunkts an, also so nah ich mit dem Auto da eben hinkommen konnte. Da war es dann auch ein bisschen ungünstig mit dem Anhalten, weil da gerade eine große Baustelle mit viel Baustellenfahrzeugen, die da geparkt waren, stattfand. Also habe ich sie schnell aussteigen lassen, habe ihnen gezeigt, da oben an dieser großen Treppe, da trifft euch in wenigen Minuten eure Gästeführerin. Viel Spaß, habe noch gefragt, ob ich sie direkt nach der Führung wieder hier abholen soll oder ob sie noch Zeit zum Mittagessen in Baden-Baden verbringen wollten. Und es war alles so ein bisschen seltsam. Also zum einen war die Verständigung ein bisschen schwierig. Das Englisch der 4 Herren war doch eher die Basisausstattung. Und sie zeigten auch leider mit keinem Punkt, ob sie sich für irgendwas besonders interessieren. Und also sie wirkten auf mich sehr teilnahmslos, so möchte ich das mal vielleicht sagen. Und naja, nachdem also keine richtige Auskunft kam, ob sie jetzt nach der Gästeführung auch noch Zeit in Baden-Baden verbringen möchten oder nicht, habe ich halt gesagt, gut, dann bin ich um 12.30 Uhr wieder hier. Das war dann auch okay. Ich fuhr dann aus der Innenstadt wieder raus, um weiter draußen dort zu parken, wo es nichts kostet. Und war dann doch etwas überrascht, als so gegen 9:50 mich ein Anruf meiner Firma erreichte, ob wir denn Verspätung hätten nach Baden-Baden. Die Gästeführerin, die erwarte uns dringend und hätte uns aber noch nicht. Habe ich also dann eben erklärt, wann ich die Leute wo rausgelassen habe und warum ich da nicht stehen bleiben konnte. Und offensichtlich hat man sich dann doch noch gefunden. Die müssen dann vielleicht vorher schon in verschiedene Richtungen diffundiert sein. Und es fand aber dann wohl eine Gästeführung statt. Zumindest hatten sie, als ich sie wieder abgeholt habe, die üblichen Informationsprospekte in der Hand, die man bei solchen Gästeführungen in die Hand gedrückt bekommt. Also gehe ich mal davon aus, dass das alles geklappt hat. Als sie wieder eingestiegen waren, habe ich dann mal so gefragt, ob sie irgendwas Besonderes im Schwarzwald sehen möchten oder lieber schöne Natur oder lieber noch wie irgendwo einen Stadtbummel machen oder was weiß ich. Also da kam dann auch keine so richtige Antwort außer der Anmerkung, dass Schwarzwald schon auch nett wäre, was ich durchaus bestätigen kann, ist wirklich schön dort. Und so fuhr ich dann halt mal in Baden-Baden dann hoch Richtung Schwarzwald-Hochstraße, fuhr die Schwarzwald-Hochstraße entlang, wunderschöne Panoramen, die ich vermutlich mehr genossen habe als meine Fahrgäste, denn die haben die Gelegenheit zu einem Nickerchen genutzt. Naja, muss ja jeder selber wissen. Da ich auf dem Stück auch relativ selten unterwegs bin, habe ich auch was für mich Neues gesehen. Da haben sie also dann auf einem Streckenabschnitt durch entsprechende Schilder und Hinweise einen Schweigekilometer eingerichtet für die verunglückten MotorradfahrerInnen. Das fand ich irgendwie eine ganz nette Geste. Gleichwohl es natürlich noch schöner wäre, wenn keine MotorradfahrerInnen verunglücken würden. Das ist ja klar. Und ich habe dann überlegt, also von denen kommt halt genau gar nichts, was sie machen wollen oder was nicht. Aber irgendwie muss ich ja also wenigstens 7 Stunden voll bekommen, dass man am Ende von der Tagesfahrt reden kann. Und bin dann halt die Schwarzwald-Hochstraße weitergefahren bis an den Mummelsee. Der Mummelsee ist ja einer der konzentrierten Tourismus-Hotspots. Und da habe ich sie dann aussteigen lassen, habe gemeint, so, ihr könnt hier, wenn ihr das wollt, und wenn nicht, könnt ihr es bleiben lassen, könnt ihr hier essen, trinken, Kaffee nehmen, an den See spazieren, um den See spazieren, auf dem Kunstpfad spazieren, Souvenirs kaufen, regionale Produkte kaufen. Viel Spaß, in 1,5 Stunden hole ich euch wieder hier ab. Parkplatz gestellt, wo noch was frei war, und habe sie dann 1,5 Stunden später wieder abgeholt. Noch gefragt, ob es ihnen gefallen hat. Ja. Aber irgendwie hätte ich mich auch mit den Kieselsteinen am Seestrand unterhalten können. Also die wären da genauso begeistert gewesen. Und dann bin ich halt einfach die Schwarzwald-Hochstraße weitergefahren. Fahrgäste haben wieder gepennt. Ich habe die wunderschön sonnenbeschienene Herbstlandschaft genossen mit dem bunt verfärbten Laub und hatte also da eine sehr schöne Tour. Bin dann nach dem Lotharpfad rechts abgebogen, Oppenauer Steige runter, wo man auch wunderschöne Aussichten hat, wenn man nicht gerade am Schlafen ist. Und bin dann über Oppenau, Lautenbach, Oberkirch, über die Bottenauer Steige, dann noch schön am Durbacher Schloss vorbei, durch Durbach, dann wieder nach Offenburg zurück und bin dann also wirklich pünktlich 7 Stunden nach der Abfahrt wieder am Hotel der Gruppe angekommen. Ja, sie haben sich höflich bedankt und haben auch bekundet, dass es ein sehr schöner Tag war, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die sich dann doch mehr so nach innen gefreut haben. Und auch wenn es mir im Prinzip egal sein könnte, also ich meine, ich habe ja das getan, wofür ich gebucht war und denke auch mal, dass ich es nicht schlecht getan habe, aber irgendwo ist es schon am Ende des Tages ein befriedigenderes Arbeitserlebnis, wenn man spürt, dass die Kundschaft Spaß am Ausflug gehabt hat. Also jedenfalls geht das mir so. Weiß ja nicht, wie das andere Menschen sehen. Ja, ansonsten war ich die Tage 2-mal am internationalen Flughafen Hahn im Hunsrück. Das eine Mal, um eine Schüleraustauschgruppe bestehend aus circa 15 irischen Teenagerinnen und ihrer Lehrerinnen abzuholen und sie einem Ortenauer Austauschgymnasium zuzuführen, und das zweite Mal eine Woche später, um sie wieder zurück nach Hahn zu bringen, auf dass sie die Heimreise antreten. Und auch da gab es eine Zollkontrolle, denn der Weg von uns nach Hahn führt verkehrstechnisch am sinnvollsten durchs Elsass. Und bei der Wiedereinreise in die Pfalz, da stand auch wieder die deutsche Bundespolizei, Zoll, irgendwas, also irgendwer, der da zuständig ist. Und da hat erstaunlicherweise ein kurzer schweifender Blick in den Bus gereicht, um festzustellen, dass alles in Ordnung ist. Da musste also nicht der große Larry gemacht werden mit strenger Detailkontrolle. Also ich möchte ja jetzt nicht unterstellen, weil ich es nicht beweisen kann, dass so ein bleicher irischer Teint so eine Kontrolle beschleunigt im Gegensatz zu typisch ägyptischem Aussehen. Aber es hat mich auch nicht gewundert, dass es so rum und nicht andersrum passiert ist. So muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir die Tage gebraucht, was bei eBay geklickt und das kam aus Österreich und wurde mit der österreichischen Post losgeschickt, um dann nach Deutschland weitergeschickt zu werden. Und zumindest war das jetzt bewusst das erste Mal, dass ich mir eine österreichische Sendungsverfolgung angeschaut habe. Und die hatten da was ganz Praktisches, also hat mir sehr gefallen. Nämlich das Paket war maßstabsgetreu mit seinen Außenabmessungen im Vergleich zu einem durchschnittlich großen Menschen abgebildet. Und die Maße waren auch angegeben. Und jetzt, bei mir war das jetzt wohl nicht so wild, weil das war ein sehr kleines Päckchen, also keine Kantenlänge über 20 cm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lasse mir irgendwas Großes schicken und ich kann dadurch dann im Vorfeld vielleicht schon besser abschätzen, ob ich das Paket gut zu Fuß irgendwo abholen kann oder ob es gut auf den Fahrradgepäckträger passt. Also das fand ich eigentlich eine ganz praktische Darstellungsweise. Was ich dann ein bisschen lustig fand, zwischen der API der österreichischen Post und DHL, da muss es dann einen kleinen Verschlucker gegeben haben. Denn also das Paket kam dann also ruckzuck, den einen Tag in Österreich losgeschickt, den nächsten Tag lag es schon bei mir in der Packstation und meine DHL-App, die meldete sich auch so von wegen hier, deine Sendung liegt in deiner Wunschpackstation, ole ole. Und mit ungefähr gleichem Zeitstempel kam eine E-Mail der österreichischen Post, wo also beklagt wurde, dass man mich beim Zustellversuch nicht persönlich angetroffen hätte. Was durchaus zutrifft. Also ich stehe ja selten neben der Packstation und warte, dass die einer befüllt, aber es macht halt bei der Packstation auch wirklich nichts aus, denn dafür ist sie ja da. Das hat mich so ein bisschen dann doch erheitert. Ansonsten möchte ich einen unbekannten Menschen loben, der seinen Job vermutlich genauso gerne und genauso vorausdenkend ausübt, wie der bei uns die Klingelknöpfe verdrahtet hat. Der Fahrtensprecher berichtete in dieser Folge. Und zwar geht es um eine Ampelanlage in Kehl. Wir haben also so eine Umgehungsstraße und da ist ein großer Kreisverkehr. Und wenn man mit dem Fahrrad von Kork Richtung Kehl kommt oder von Neumühl, wie ich das quasi arbeitstäglich tue, dann gibt es da so eine Drückampel, wo man eben dann als Radfahrer die Autos anhalten lassen kann, um da sicher diese Ringstraße zu überqueren. So weit, so gut. Das klappt auch im Prinzip alles ganz gut. Jetzt finden bei uns in der Gegend relativ häufig größere Schwertransporte statt. Zum einen haben wir einen Kranverleih hier für so Schwerlastkräne in der Umgegend. Zum anderen haben wir die Firma Herrenknecht, die bauen Tunnelvortriebsmaschinen, die dann ab und zu mal zum Kehler Hafen müssen, um von dort weiter transportiert zu werden. Und dann haben wir auch noch die Firma Gutmann, deren Spezialität es ist, Windmühlen, also hier diese Windkraftradflügel auf entsprechend großen LKW zu transportieren. Die waren auch neulich erste hier im norddeutschen Fernsehen, weil sie das erste Mal mit so einem 100 Meter knapp Windradflügel durch den Elbtunnel bei Hamburg gefahren sind. Also das ist eine Firma, die sitzen bei uns, ein guter Freund von mir, der macht dort die IT. Deswegen kriege ich da immer mal so ein bisschen von solchen Rekorden erzählt. Der Blathering, der berichtete auch über diesen Elbtunnel-Transport. Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Und dadurch haben also zum einen die Kreisverkehre auf dieser Ringstraße alle so eine Mittelspur, wo man die Schilder rausnehmen kann, damit große Schwertransporte nicht irgendwelche engen Kurven fahren müssen, sondern da geradeaus drüber können. Die Bebauung dieser Kreisverkehre ist auch entsprechend niedrig gehalten, dass das dann passt. Und diese drei Ampelmasten, die kann man also umknicken und auf den Boden legen, wenn da ein Schwertransport kommt. Jetzt muss ich mal kurz, ich überquere gerade die Grenze bei Schaffhausen, den Kilometerstand notieren. 247.754. Muss ja alles seine statistische Ordnung haben. Jetzt mal schauen, ob es hier eine Kontrolle gerade gibt. Dem scheint nicht so zu sein. Ja, und ich kam also da die Tage mit dem Fahrrad eben an besagten Übergang und die Ampeln waren außer Betrieb und eben zu Boden gelegt, weil wohl ein Großtransport erwartet wurde. Und die auf der Mittelinsel, die lag also irgendwo im Bereich der Mittelinsel, der normalerweise nicht betreten werden soll, abgestützt, dass das Glas nicht kaputt geht. Die auf der anderen Seite, die stand, die haben sie nicht umgelegt, also die, quasi auf der mir gegenüberliegenden Straßenseite. Und die auf meiner Straßenseite, die lag eben auch und dazu haben die eben im Boden, da wo sie im Boden eingelassen sind, so ein Scharnier. Und das Scharnier hätte man beim Bau der Ampel an 4 verschiedene Stellen anbringen können. An einer Stelle würde die Ampel auf dem nicht ansonsten zu betretenden Grünstreifen zu liegen kommen. 90 Grad weiter würde das Scharnier dazu führen, dass die Ampel quer über die Fahrbahn der Ringstraße liegt, was natürlich ein bisschen sinnlos wäre. Und die beiden anderen Möglichkeiten, wo man das Scharnier anbringen könnte, würden dazu führen, dass die Ampel quer über den Radweg zu liegen kommt. Dann möchte man ja an das Gute im Menschen glauben und denken, naja, dann wird ja wohl der das Ganze gebaut hat, so schlau gewesen sein, das Scharnier so anzubringen, dass die Ampel auf dem Grünstreifen zu liegen kommt. Stellt sich raus, nein, sie liegt quer über dem Radweg, wenn sie liegt. Und von den beiden Möglichkeiten, wie sie quer über den Radweg liegen könnte, dann auch noch die, wo man also noch schlechter dran durchkommt. Also da hat auch wirklich einer ganz weit in die Zukunft gedacht, als er das Scharnier in den Boden gesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch zu dieser planerischen Leistung. Ich bin annähernd sowas Ähnliches wie beeindruckt, wenn nicht gar beglückt oder gar entzückt. Ja, und so neigte sich dann diese Woche auch ihrem Ende entgegen. Am Freitagnachmittag, da habe ich dann noch mit einem Kollegen zusammen Shuttle-Dienste gefahren. Es war wieder die Nacht der Ausbildung im Kehler Rheinhafen. Und anlässlich dessen bucht das Stahlwerk bei uns immer Shuttle-Busse, weil das Stahlwerk verteilt sich über verschiedene Produktionsstandorte im Hafen. Empfangen werden die Leute bei der Ausbildungswerkstatt, was ja sinnvoll ist, wenn sich da Leute für Ausbildungen interessieren. Die bekommen aber auch eine Führung durchs eigentliche Stahlwerk, was ein paar Kilometer entfernt liegt. Und das wird dann eben immer mit dem Bus gemacht und da fahren dann eben ein Kollege und ich oder fuhren von 13 bis 20 Uhr da eben immer hin und her, um diese Gruppen da von A nach B und wieder zurück nach A zu bekommen. Das war ganz nett, weil bei diesem Tag der Ausbildung, da wird man dann auch mal ganz gut versorgt. Also da grillen die Auszubildenden auch verschiedene Sorten Grillwürste. Es gibt einen Eisstand, es gibt Freigetränke. Das ist also immer eine ganz stressarme Arbeit. Und natürlich kann man sich auch selber mal den Betrieb anschauen, für den man ansonsten ja ein Jahr ausfährt. Und das macht ja auch Spaß. Und in diese Fahrten kam dann ein Anruf des Büros bezüglich des Folgetages. Da wollten ursprünglich 8 meiner ägyptischen Geschäftsleute wieder zurück an den Flughafen nach Stuttgart gebracht werden. Und man war sich noch nicht ganz einig über die genaue Uhrzeit. Und jetzt rief dann aber das Büro an und meinte, ja, die haben sich anders entschieden. Die fliegen zu unterschiedlichen Zeiten und die haben keine Lust, so viele Stunden am Flughafen zu warten. Deswegen möchten jetzt irgendwie 3 Leute um 10 Uhr fahren und 5 Leute um 13.30 Uhr. Könntest du das bitte so übernehmen? Naja, holla, holla, holla. Also, abgesehen davon, dass meine Lust, zweimal hintereinander nach Stuttgart und zurückzufahren, jetzt auch überschaubar gewesen ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. 3,5 Stunden von Kehl an den Stuttgarter Flughafen absetzen und pünktlich wieder zurück sein. Ich will nicht sagen, dass das nicht klappen kann, aber ich würde auch keine größeren Summen drauf verwetten, dass es im konkreten Fall klappen wird. Und das sagte ich dann meinem Büro und ja, wir lösen das Problem. Meine Problemlösung wäre ja gewesen, ich fahre eine Tour und jemand anders fährt die andere Tour. Das Büro kam auf eine andere Problemlösung. Ja, wir haben mit der Gruppe nochmal geredet. Also die frühere Gruppe, die fährt jetzt dann schon um 9:30 statt um 10 und die spätere Gruppe, die fährt eine halbe Stunde später als geplant, also um 14 Uhr. Dann hast du 4,5 Stunden, das reicht dir dann ganz gut. Ja, danke, super, das reicht. Das reicht dann ganz gut, ja. Ich habe dann noch überlegt, welches Fahrzeug ich dafür nehmen soll. Wären alle 8 Leute zeitgleich gefahren, dann wäre die Wahl auf jeden Fall eindeutig gewesen. Das wäre ein Fall für unseren großen Sprinter, weil 8 vollgroße Sitze und ganz viel Gepäckraum. Aber bei 3 und 5, da war mir so mehr nach unserem Ford Transit. Der durfte auch schon lange keine Autobahn mehr fahren und ich finde den Transit einfach ein super angenehmes Langstreckenfahrzeug. Und so, ja, 8 Erwachsene hätte ich damit nicht fahren wollen, weil der hat halt vorne so einen Doppelsitz, der jetzt nicht die Breite von 2 normalen Sitzen hat. Also deswegen. Und den nahm ich dann abends auch gleich mit nach Hause, als ich fertig war mit den Shuttle-Diensten. Von unserer Garage nach Kehl hätte er so oder so bewegt werden müssen. Und so hatte ich dann am nächsten Morgen ein bisschen mehr Ruhe. Und am Ende war es dann doch falsch, ihn mitgenommen zu haben. Denn als ich am nächsten Morgen aufgestanden war, hatte ich dann schon irgendwie Anrufe in Abwesenheit auf meinem Mobiltelefon. Absender war eine ägyptische Vorwahl. Dachte ich mir, gut, bitte nicht vom ersten Kaffee. Bin dann unter die Dusche gestanden. Als ich dort stand, klingelte mein Handy wieder. Diesmal war es dann die Kehler Festnetznummer des Kehler Hotels. Da rief ich dann nach beendeter Dusche zurück und erfuhr dann, ja, also wir haben es uns überlegt, wir würden jetzt doch gerne alle um 9.30 Uhr fahren. Muss man nicht verstehen, wenn 5 vorher 10 Uhr zu früh war. Aber mir soll es grundsätzlich recht sein, wenn ich an einem Tag nur einmal nach Stuttgart hin und zurück fahre. Chef sieht es vermutlich anders, weil zwei Fahrten natürlich mehr Umsatz bringen als eine Fahrt. Und so bin ich dann, bevor ich die Gruppe abgeholt habe, wieder zurück mit unserem Ford Transit an die Busgarage und habe ihn gegen den Sprinter umgetauscht, weil es ja jetzt doch 8 Personen waren. Aha. Hier scheint die Sonne jetzt in Strömen. Ich weiß nicht, ob man das im fertig bearbeiteten Audio-File hört. Ich höre es gerade ganz gut, aber jetzt scheint es da vorne schon wieder ein bisschen nachzulassen. Ja, so hatte ich aber dann einen relativ frühen Feierabend, irgendwann kurz nach 13 Uhr. Und ich konnte den Rest des sehr sonnigen Herbsttages nutzen, um mit einem ehemaligen Schulkameraden mal wieder nach Straßburg rüber zu fahren, wo wir also sehr leckeren Kaffee und gar köstlichen Kuchen zu uns nahmen. Und danach nochmal kurz in Straßburg durch den Supermarkt spaziert sind und dann wieder nach Hause gingen. Und jetzt sehe ich auch gerade, so langsam sollte ich mal die nächste Parkmöglichkeit ansteuern. Ich bin jetzt bald auf meinen 4,5 Stunden. Das hatte ich jetzt ganz aus den Augen verloren. Aber 20 Minuten habe ich noch. Ja, und am Sonntag, also quasi vorgestern, heute ist nämlich Dienstagaufnahmezeitpunkt, der 22. Da hatte ich tatsächlich frei und weil es ein ebenso sonniger Herbsttag werden sollte, dachte ich mir, ich mache nochmal eine kleine Motorradtour, solange es das Wetter noch in dieser Saison erlaubt. Und fuhr also über die Grenze nördlich von Kehl auf die Straßburger Umgehungsautobahn. Das wäre so nicht nötig gewesen, aber ich habe mir doch fürs Auto und fürs Motorrad hier diese Mautboxen besorgt und ich wollte einfach mal gucken, ob die fürs Motorrad auch funktioniert, wie sie soll. Und sie tut es, wobei ich jetzt noch nicht nachgeschaut habe in der App. Das geht immer mit ein paar Tagen Verzögerung, ob das Motorrad von der Mautklasse her korrekt erkannt worden ist. Ich stand auch schon mal in der Mautstelle und sollte ursprünglich für den PKW bezahlen und Motorräder zahlen ja nur die Hälfte. Da muss ich jetzt dann gleich mal drauf gucken. Aber ansonsten hat das alles wunderbar funktioniert. Ich bin dann weitergefahren nach Schirmeck. Da gibt es seit ein paar Jahren so ein neues Museum, Gedenkstätte, Dokumentationszentrum über die Geschichte von Alsace-Moselle, also die Wechselgeschichte, wo Elsass und Teile Lothringens dann eben deutsch und wieder französisch wurden, quasi der Zeitraum von 1870 bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe da schon ein paar Mal Busgruppen hingebracht, bin aber selber noch nie drin gewesen. Und heieiei, war das ein schöner Besuch. Also zum einen mal haben sie das Gebäude sehr schön an den Hang gebaut mit einem Aussichtsbalkon, von wo man also wunderbar ins Breuschtal schauen kann und auch rüber gucken kann zu dem großen Mahnmal, was an der KZ-Gedenkstätte Struthof dort in der Nähe steht. Also die beiden haben quasi eine Sichtlinie zueinander. weil sie ja beide auch, sag ich mal, einen überschneidenden Teil der Geschichte der Region behandeln. Und ja, also die, ich fand es didaktisch sehr, sehr schön. Also es gab sehr, sehr viele Texttafeln. Ich bin ja eher so ein Textmensch. Man hätte aber wohl alles auch über irgendwie einen Audioguide oder wäre das übers Handy gegangen, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also es waren auf jeden Fall überall auch so Infopunkte, wo man also auch das Ganze als Audio hätte haben können. Und die einzelnen Räume, die waren thematisch mit sehr viel Liebe zum Detail dann unterschiedlich gestaltet, damit sie so ein bisschen zum Thema passen. Also angefangen hat es erstmal mit so einer Übersichtshalle, wo so ein Geschichtsabriss gegeben wurde auf einigen Texttafeln. Und dann gab es eben einen Raum, der so ein bisschen die Einrichtung der Maginot-Linie nach dem Ersten Weltkrieg behandelt hat. Der war dann auch so eingerichtet wie so ein typischer Gang in so einer echten Maginot-Festungsanlage. Es gab einen Raum, wo es dann eben um die Zwangsevakuierung der Elsässer Familien ging. Der war so ein bisschen eingerichtet wie so ein alter Eisenbahnwaggon. Man konnte sich also dann in verschiedene Abteile setzen auf die Holzbänke und dort dann Videos mit einzelnen Lebensberichten sich angucken. Es gab dann irgendwann einen Raum, der sich mit der Bürokratie, der Zwangsverdeutschung beschäftigt hat. Da wähnte man sich dann eben in so einer alten, in so einem alten Amtsgebäude mit eben vielen alten Amtsstuben und so. Man ging im Prinzip auch durch ein Schlachtfeld durch und also dadurch habe ich selber gar nicht gemerkt, wie schnell da 2 Stunden rumgehen. Und habe den Eindruck gehabt, dass ich doch das ein oder andere gelernt und dort mitgenommen habe. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also wenn ihr euch für Geschichte interessiert und da eben in der Nähe seid, nehmt euch da mal 2 Stunden Zeit. Der Eintritt ist mit 13 Euro für Erwachsene nicht ganz preiswert. Die haben aber eine Kooperation wohl mit der Gedenkstätte Struthof. Also das hat mir also auch erklärt, wenn ich im nächsten Jahr, das musste gar nicht am selben Tag sein, den Struthof besuchen möchte, dann kann ich praktisch meine Eintrittskarte von dieser Gedenkstätte vorzeigen und kriege dann dort den reduzierten Eintritt. Und genauso hätte ich dort den reduzierten Eintritt bekommen, wenn ich eine Eintrittskarte vom Struthof hätte vorweisen können, die jünger als ein Jahr gewesen wäre. Ich persönlich hätte es natürlich noch günstiger haben können, denn was also auch ausdrücklich draufsteht, ist, wenn ich einfach mit meiner Busgruppe durchgegangen wäre, hätte ich es als Busfahrer freien Eintritt bekommen. Aber mein Gott, so einen detailreich gestalteten Ort unterstütze ich ja gerne. Ja, danach bin ich dann wieder aufs Motorrad gestiegen, bin dann am Struthof vorbeigefahren, weil das auch landschaftlich eine sehr schöne Strecke ist. Auf der anderen Seite dann die Vogesen wieder runter Richtung Obernay, ein Stück die Elsässer Weinstraße entlang, wo also auch das Weinlaub in den schönsten Herbstfarben leuchtete. Das war wirklich alles ganz toll. Und bin dann ungefähr 35 Kilometer südlich von Kehl bei Rhinau nach Kappel über die Grenze. Dort ist eine der 3 oder 4 kostenlosen Rheinfähren. Und so eine kleine Fährfahrt ist ja auch immer was Nettes. Und während ich auf die Fähre gewartet habe, habe ich dann noch Freunde angerufen, die ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe, die zufällig in Kappel wohnen. Und habe mich bei denen noch schnell auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Und da saßen wir dann noch den ganzen Abend zusammen und haben über alles Mögliche geredet und erzählt. Das war auch sehr, sehr nett. Und ja, abends bin ich dann wieder heimgefahren und das war jetzt auch das erste Mal, dass ich mein Motorrad bewegt habe, seit ich die Garage habe. Und damit habe ich jetzt auch endlich mal dieses Rollrangierhilfs-Dingsi, was ich mir da gekauft habe, ausprobiert. Und das ist wirklich eine enorme Erleichterung. Man stellt also das Motorrad mit dem Hauptständer auf dieses Rollbrett und kann es dann einfach ganz bequem quer zu seiner normalen Fahrtrichtung nach hinten an die Wand schieben, damit es aus dem Weg ist und dann kann man die Rollen arretieren und dann steht es da gut, tipptopp. Und ja, gestern war dann eher ein Taxitag. Ich hatte irgendwie ein paar Krankenfahrten im weiteren Umkreis und hatte ordentlich zu tun, hatte aber auch keinen Stress. Das war also alles ganz nett. Und heute brachte ich eben da diese Schulstufen-Kursfahrt nach Zürich an den Flughafen, auf dass sie gesund in Malta ankommen mögen und auch am Sonntag gesund wieder zurück. Da hole ich sie nämlich wieder ab. Und warum sich jetzt hier staut? Naja, ist Berufsverkehrszeit, beim 3:45 am Nachmittag. Könnte ein sachlicher Grund sein. Naja, ich werde wohl hoffentlich jetzt in den nächsten 12 Minuten eine Parkmöglichkeit finden. Das wäre doch sehr gelegen. Aber ob das geklappt haben wird oder nicht, davon kann ich ja vielleicht zu Beginn der nächsten Folge erzählen, denn ihr seid jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Deswegen lasse ich euch mal schnell hier aus dem Bus springen. Danke fürs dabei gewesen sein. Macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.